Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Sissi, die einstige Kaiserin Elisabeth von Österreich, hat in letzter Zeit geradezu einen Boom erlebt. Ob in Fernsehserien oder in dem Film Corsage. Der befasste sich mit der älteren Sissi und beginnt mit dem 40. Geburtstag der Kaiserin am Weihnachtstag 1877. Das ist wiederum der Tag, an dem der neue Roman der Schriftstellerin Karen Duwe mit dem Titel Sissi endet. Bereits in Karin Duwes Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer von 2018 ging es um eine prominente historische Frau, um die Dichterin und Komponistin Annette von Droste-Hülshoff, jetzt also um Sissi bzw. um einen Abschnitt in deren Leben. Dr. Martina Winkelhofer ist Historikerin und Expertin für die Geschichte der Habsburger Monarchie aus Wien. Sie hat Standardwerke zur Alltagsgeschichte des Adels verfasst. In ihrem Buch Sissis Weg vom Mädchen zur Frau hat sie sich mit der jungen Elisabeth, mit deren Kindheit und Jugend sowie mit deren ersten Jahren als Kaiserin am Wiener Hof befasst. Ein weiterer Teil dieser Biografie wird in diesem Jahr unter dem Titel Sissis Welt erscheinen. Frau Winkelhofer und Frau Duwe, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch über Sissi und den Mythos, der sie immer noch umgibt. Und wir werden mal sehen, ob wir den ein wenig aufdecken können. Frau Winkelhofer, wie erklären Sie sich überhaupt dieses Sissi-Fieber und überhaupt das anhaltende Interesse an dieser Frau?
Einerseits, weil sie grundsätzlich eine sehr interessante Frau war. Und dann kommt natürlich noch ein ganz besonderer Aspekt dazu. Es gibt sehr wenige Frauen in der Geschichte, über die wir viel Bescheid wissen, die außergewöhnlich für ihre Zeit sind. Das heißt, für mich schwingt da auch immer mit, dass wir sehr wenig über Frauengeschichte wissen, dass sehr wenige Frauen erforscht sind, weil sie können ja erst dann populär wissenschaftlich arbeiten, wenn einmal die Grundlage gelegt ist, also wenn Frauen erforscht sind. Und da gehört sie eigentlich zu den wenigen, wo das geschehen ist. Aber natürlich gibt es auch diese persönliche Geschichte, diese Themen, die uns immer faszinieren, die bei Kaiserin Elisabeth einfach immer dabei sind. Das sind so diese großen Fragen, wie möchte ich leben, wie gehe ich mit den Zwängen des Lebens um, in welchem Rahmen kann ich mein Leben verändern. Also das sind generell sehr verführerische Themen, die uns heute auch noch berühren. Und Das alles zusammen macht halt diese Larger-than-Life-Geschichte, wie ich immer sage, der Kaiserin Elisabeth.
Es sind ja auch einige Mythen und Legenden, die sie umgeben, diese Frau. Was hat sie fasziniert an Sissi? Karin Duwe.
Zuerst gar nichts. Ich wollte ein ganz anderes Buch machen über Pferde und habe so ein bisschen rumgesucht, ob ich jemanden finde, eine Figur aus der Geschichte, die sich mit Pferden gut auskannte, habe nach so alten Reitmeistern geschaut und bin zu meiner großen Überraschung auf Sissi gestoßen. Und ich glaube, das ist auch noch so ein weiterer Grund, warum die immer noch so beliebt ist, dass die so ganz, ganz viele Aspekte hat, an denen man ansetzen kann. Sie ist zwar eine Rollenverweigerin, aber bietet eigentlich so jedem, der jetzt irgendwie einer der Glanz und Gloria sehen möchte oder diese märchenhafte, entzückende Liebesgeschichte, das war ja tatsächlich eine echte Liebeshochzeit am Anfang, oder jemand, der dann dieses liberale Kämpfen gegen so eine verbohrte Gesellschaft am Hof, also man kann von so ganz vielen Seiten einsteigen und dann war sie natürlich ungeheuer diszipliniert. Also wirklich bewundernswert, ob jetzt als Vorbild, das sei mal dahingestellt. Also was die gemacht hat, eben wie rigide die ihre Schönheit, also diese Hauptinteressen Schönheit verfolgt hat. Oder ob es sei es das Lernen von Sprachen oder eben mit Pferden irgendwie zu tun zu haben. Sie hat sich nie damit begnügt, irgendwo richtig gut zu sein, sondern sie musste die Beste und die Schönste und Berühmteste sein.
Sie haben, Frau Winkelhofer, gesagt oder schreiben im ersten Teil Ihrer Biografie, dass es wichtig war, sich auf die Suche nach der Frau hinter dem Mythos zu begeben. Warum war das wichtig?
Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Mythos, zwischen diesem Wissen um Sissi, das wir alle meinen zu haben, und zwischen der historischen Elisabeth, die sich ausschließlich aus den Quellen heraus erklären lässt. Und ich finde interessant, weil Sie sagen, Sie sind zufällig auf das Thema gestoßen. Das war bei mir eigentlich nicht anders. Ich habe nicht vorgehabt, jemals eine Biografie über Elisabeth zu schreiben, weil mich finde das Thema zwar interessant und mich hat der Mythos auch immer fasziniert, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt sein. Und bei mir war es insofern zufällig, weil ich einfach aufgrund, das hat schon begonnen bei meiner Dissertation über den Wiener Hof, immer wieder über Akteneinträge gestolpert sind, die so gar nicht zum Mythos passen. Also eines dieser klassischen Themen ist, Kaiserin Elisabeth hat sich immer ihrer Pflichten als Kaiserin verweigert. Und dann blättern sie die Zeremonialakten des Wiener Hofes durch. Das muss man sich vorstellen, das sind so wie sehr große Bücher, wie Tagebücher des Wiener Hofes, wo jedes Ereignis eingetragen ist und auch eingetragen ist, wo sich jedes Mitglied der kaiserlichen Familie befindet. Und da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, die unglaublich spannend waren. Zum Beispiel, dass Kaiserin Elisabeth bei den wichtigsten Hofpflichten immer anwesend war. Das war der Hof Hofball, das war die Akkreditierung der Botschafter, das war zu Beginn der Neujahrsempfang, oder auch bei der Durchsicht der Briefe von Kaiser Franz Josef, dass man sieht, sie war gar nicht so abwesend. Das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, das wäre mal interessant, da näher hinzuschauen, und dadurch hat es diese Beschäftigung mit ihr begonnen, weil ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht im Mythos.
Aber es war vielleicht auch eine Entwicklung bei ihr, ne? Also am Anfang hat sie ja wirklich sich Mühe gegeben, alles zu erfüllen. Und dann ist sie aber schon so ein bisschen bockiger geworden. Also ich habe ja sozusagen eine kalte Recherche gemacht, immer aus Büchern, und hatte aber auch sehr gute Quellen aus England.
Was ist eine kalte Recherche?
Im Journalismus nennt man das. Kalte Recherche heißt, dass ich nicht in den Archiven war und ein eigenes Aktenstudium gemacht habe oder mit Nachfahren von ihr gesprochen habe und nochmal irgendwelche alten Tagebücher oder so, sondern ich habe das, was andere bereits gesichtet, veröffentlicht und leider auch oft im schon sehr ausgesucht veröffentlicht haben, dass man gar nicht alles zur Verfügung hatte. Aber davon gab es schon so viel, dass das andere auch für mich nicht mehr zu bewältigen gewesen wäre. Also ich habe diesen Bereich bearbeitet, in dem sie in England war. Und die englischen Zeitungen haben da jedes Mal berichtet, wann sie wo war, wie sie dahin gefahren ist.
Und in England war sie häufig wegen der
Jagd. In England war sie eine Zeit lang häufig. So um 8 Jahre versuchte sie jedes Jahr da zu sein. Wenn es irgend ging, fuhr sie hin. Und das war dann meistens im Frühjahr, weil die Hunting-Saison in England, die beginnt so im September, und da ist eben auch die Saison in Ungarn, da ist sie selbst immer in Ungarn gewesen, aber sie hat dann verlängert, indem sie dann Dezember, Januar nach England hoch ist, und da ist sie mit ihren Zossen dann dazugekommen und hat versucht mitzureiten und das auch irgendwie ganz hervorragend geleistet. Also während Sissi in Deutschland und Österreich oft für diese Marischka-Verfilmung, das so unser Bild ist.
Dieses, die alte von 1955,
genau,
mit Romy Schneider.
Ja, dieses ganz Entzückende, das junge Mädchen, das sich so verliebt und der Kaiser verliebt sich. Und das ist ja so die Legende hier. Gibt es in England eine andere, die darin besteht, dass sie so eine fantastische Reiterin gewesen ist. Und zwar eben in einem Land, die ganz vorne waren mit diesem Sport, also war eine Sporting Lady, und da wurden Lieder über sie gesungen, und die war berühmt und hat überall so ganz viele Sachen verschenkt, die bis heute immer noch auf Auktionen wieder auftauchen, dass noch einer mal eine Reitpeitsche oder eine Brosche hat, weil sie sehr großzügig überall Geschenke verteilt hat. Und da gab es eben dann diese Einladung bei Victoria, der sie sich entziehen wollte, wo dann eben richtig Druck gemacht wurde von zu Hause. Man muss sich natürlich auch vorstellen, dass da gerade die Balkankrise gewesen ist. Und England macht jetzt Österreich mit Russland zusammen oder mit England. Also das war ganz heikel, und da durfte nichts falsch gemacht werden. Und sie sagt, sie hat keine Lust, die Victoria zu besuchen.
Und hat die ja auch sehr brüskiert.
Ja, ne? Wird dann hingezwungen und macht das Schlimmste, was man machen kann. Nämlich, sie geht hin, sagt, guten Tag, nein, ich esse nichts, ich mache nichts, bleibt eine halbe Stunde da, fährt los, und die Zeitungen berichten alles darüber und ist hinterher irgendwie fast den ganzen Tag bei dem Nathaniel Rothschild und besichtigt dessen Gestüte. Also da mussten die Diplomaten dann noch ein paar Mal hin und her, und Franz Josef überlegt sich vielleicht das nächste Mal, ob er wieder diese Anforderung an ihn stellt. Also dieses ganz Pflichtbewusste vom Anfang, das ließ zumindest, wenn sie dann in England war, nachher ganz schön zu wünschen übrig.
Wobei, da würde ich jetzt gerne einhaken mit einem kleinen Mythos, den wir hier öffnen können. Dass sie nicht zu Queen Victoria auf Besuch gehen wollte, finde ich persönlich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, weil da wollte nämlich niemand hingehen. Also nicht mal ihr Sohn, der spätere Edward VIII., noch die Schwiegertochter haben das gemacht. Es muss unglaublich langweilig gewesen sein. Also ich sage das jetzt nur mal einzuordnen, weil das wäre genauso ein Beispiel, wo sie immer als die besonders schräge Person oder die besonders verweigernde Person dasteht. Weil da gibt es herrliche Briefe, wo sich Queen Victoria beschwert, dass die Schwiegertochter, die spätere Queen Alexandra, nicht kommt, und wozu hat man Kinder? Das heißt, da muss man jetzt schon, glaube ich, ein bisschen mit reinnehmen, dass das auch ein bisschen an der Person gegenüber lag. Also bei Queen Victoria beim Tee zu sitzen, muss furchtbar gewesen sein. Und da war sie nicht die Einzige, die sich verweigert hat. Kaiser Franz Josef hat natürlich erwartet, dass sie das macht. Er war ja sehr pflichtbewusst, und da konnte niemand langweilig genug sein. Aber das wäre für mich so ein kleines Teilchen, wo man wieder sieht, was andere auch gemacht haben, wird bei ihr besonders betont.
Sie haben in Ihrem Vorwort geschrieben, dass die Lebensgeschichte von Kaiserin Elisabeth oft von hinten erzählt wird, und Sie haben sie von vorne erzählt. Wir bekommen im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, dieser Frau, die dann einige Jahre auch schon am Wiener Hof war. Damit endet dann Ihre Recherche, Ihr Buch, also der erste Teil. Warum wurde das bisher anders gemacht, und warum ist es wichtig, das wirklich von vorne zu erzählen?
Ich glaube, da verselbstständigen sich Dinge oft. Sie ist ja nicht die einzige Person, bei der das passiert. Ich glaube, es passiert sehr oft in der Geschichtsforschung oder dann in der Weitererzählung, dass man Dinge unhinterfragt übernimmt. Ich glaube, da sind wir alle anfällig dafür. Was man oft hört, glaube ich, nimmt man als gegeben an. Und da muss man halt sehr aufpassen bei historischen Persönlichkeiten, ob das wirklich so war. Weil wenn ein Buch auch eine sehr große Resonanz hat, kann das unglaublich viel bewirken. Also nicht nur bei Kaiserin Elisabeth. Es sind Bücher, die prägen das Verständnis von ganzen Ländern, Persönlichkeiten, Epochen. Und ich finde, da muss halt der Historiker ansetzen. Ein Autor darf sich all das herauspicken und mit seiner Kunst etwas sehr Schönes draus machen. Beim Historiker denke ich mir, also wenn ich die Quelle nicht gesehen habe, dann kann ich gar nicht so davon überzeugt sein, dass es so ist. Nicht, weil man bewusst falsch geschrieben hat, weil natürlich jeder seine eigene Sichtweise hat. Wir alle sind ja von unserer Zeit auch nicht zu trennen. Das kommt ja auch dazu. Aber das muss man halt immer im Hinterkopf haben.
Diese Schönheit, Frau Dove, in Ihrem Roman schreiben Sie, dass diese Schönheit im Grunde nicht so richtig greifbar war, dass man sie auch auf Porträts gar nicht unbedingt so sieht. Wie kommt das? Warum galt sie als eine der schönsten Frauen Europas? Was war da dran?
Ja, also für mich war das ein Rätsel. Also ich habe mir die Bilder angeschaut und gesagt, ja, sieht gut aus, aber fand ich jetzt irgendwie 10 andere vom Hof mindestens genauso schön. Man spricht oft von dieser Anmut. Ganz viele sagen immer, oh, das ist so anmutig, wie ein Schwan, wenn sie schwarze Sachen anhatte, wie eine schwarze Lilie. Also es geht immer auf Eleganz und dann war sie eben jung und sehr schön. Sie hat über die erforderliche Zeit hinaus ihre Teenager-Figur beibehalten. Also sie hat immer nur diese 50 Kilo gewogen.
Kaum was gegessen?
Ja, sie hat schon mal was gegessen, aber zwischendurch, sie wurde immer gewogen, 3-mal am Tag. Und da wird es ja schon so ein bisschen merkwürdig. Denkt man, das ist nicht so ganz gesund, sich 3-mal am Tag zu wiegen. Und wenn es halt drüber über 50 ging, dann hat sie nur Milch oder nur Orangen oder spezielle Jockey-Diäten waren das möglicherweise auch. In England ist sie da drauf gekommen, irgendwelche Brühen und so zu essen. Das waren diese Diäten, die die Jockeys wohl auch gemacht hatten. Und das hat sie auch getan, um beim Reiten eben ganz fit zu sein, ohne in irgendeiner Weise belastet zu sein. Also steckte schon immer so eine kleine Wissenschaft dahinter.
Ich würde gerne auch darauf eingehen, weil Sie so interessant gefragt haben, was hat sie so viel schöner gemacht als andere? Weil es gab natürlich sehr schöne Frauen am Wiener Hof. Und ich glaube, da müssen wir jetzt dieses kaiserliche Majestätische reinbringen. Jetzt müssen wir uns wirklich vorstellen, was hat man von Kaiserin Elisabeth gesehen? Die wenigsten haben sie 1:1 gesehen. Man hat sie gesehen bei öffentlichen Auftritten. Man hat sie gesehen bei den Hofbällen. Die Diplomaten haben sie mit einem ordentlichen Abstand gesehen bei der Akkreditierung. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Kaiserin alle Mittel hatte, wirklich schön auszusehen. Und ich glaube, da ging es dann gar nicht mehr darum, dass das die Sicht so ebenmäßig war. Wenn man sich nur vorstellt, welche Kunstwerke an Kleidern sie getragen hat, wie anmutig sie sich bewegt hat. Und natürlich kommt auch diese Aura der Kaiserin dazu, weil wir sprechen heute über die Kaiserin wie von einer normalen Frau. Damals hat man solche Personen extrem erhöht gesehen. Das waren ja eine Mischung aus Supermodel und Halbheilige. Das heißt, da kommt natürlich dazu, dass man diese Ehrfurcht hatte. Und wenn man sich das Ganze jetzt auch noch vorstellt im Kerzenlicht, das waren ja überirdische Erscheinungen Kaiserinnen damals. Und ich glaube, das alles zusammen ergibt diese fast schon mythische Figur. Und natürlich dazu kommen auch die tollen Bilder, die es von ihr gibt. Also das Winterhalter-Gemälde, das berühmte Gemälde im Sternenkleid mit den Diamantständern, das ist ja ein Meisterwerk, weil er es geschafft hat, eine Kaiserin wie eine Elfe aussehen zu lassen.
Jetzt stelle ich mir vor, oder ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie diese Frau geritten ist. Also sie hat ja teilgenommen an Jagden. Das waren Parforce-Jagden, das waren Hetzjagden, die damals in England üblich waren. Wo ich mich frage, warum waren die eigentlich so beliebt? Die waren ja unglaublich gefährlich, das schreiben Sie auch.
Ja, aber es war eine wunderbare Möglichkeit, so die eigene Macht und Herrschaftlichkeit zu repräsentieren. Und dann war das eben auch so, dass diese Kleidung, die man dabei trug, das wurde nachher auch bei Frauen nur ganz beliebt, dass man einfach unglaublich schick da aussah.
Ja, aber wie hat sie das hinbekommen? Sie wurde, das klären Sie auch oder beschreiben das wunderbar, wie sie wurde eingenäht in ihr Kleid. Es musste also ganz eng perfekt sitzen. Sie saß im Darmsitz. Sie hatte
das perfekt Sitzen hilft ja beim Reiten. Dass das eben genau
richtig sitzt. Weil man aufrecht sitzt.
Oh, nichts schlimmer beim Reiten, als wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel an der Reithose irgendwo eine Falte am Knie ist und sie reitet da irgendwie 8 Stunden im Galopp, dann ist das bis auf den Knochen durchgescheuert, wenn sie dann absteigen würde. Die werden ordentlich Wunden und Schrunden gehabt haben. Sie hat eben Handschuhe gehabt, 2 Paar übereinander, um die Hände zu schonen. Und weil es da eben auch wirklich schnell und wild herging.
Ich glaube, man muss diese Jagd noch unter dem Aspekt des Wettbewerbs ein bisschen sehen. Das war einer der wenigen Bereiche, wo Elisabeth von Österreich in Wettbewerb mit anderen treten konnte. Weil alle anderen Dinge, die sie interessiert haben, waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Sie war eine ganz passable Dichterin, aber sie konnte nicht veröffentlichen. Sie hatte sehr viel Wissen über Literatur, sie hätte viele Dinge die studieren können, das war nicht gefragt, das wollte man nicht. Und das war, glaube ich, einer der wesentlichen Bereiche, wo sie wirklich mit anderen in Wettbewerb treten konnte und dass sie dann auch niemand streitig machen konnte, weil eine gute Jagd oder eine gute Reiterin, die spricht für sich selbst. Das heißt, da konnte sie zeigen, dass sie etwas konnte. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch etwas sehr Verführerisches gewesen sein. Da kann niemand sagen, das ist ja nur, weil sie Kaiserin war oder deswegen wird das jetzt ausgestellt oder so. Sondern da war sie einfach in Wettbewerb mit anderen und das finde ich auch wieder sehr spannend.
Vielleicht war es aber auch eine Form von Freiheit, die sie da ausleben bestimmt konnte, auch, obwohl viel Disziplin dazugehörte natürlich.
Ja, also in England war eben auch die Gesellschaft so ein bisschen offener. Und da war das auch gang und gäbe, dass Politiker, auch hochrangige Politiker, auch Rennen mitritten, sowas wie das Grand National.
Ihr Roman beginnt im Jahr 1876 und er endet im Jahr 1877. Warum haben Sie diese relativ kurze Zeitspanne im Leben der Kaiserin Elisabeth gewählt für Ihren Roman?
Das hat sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Ich habe angefangen, ich wollte den ganzen Lebenslauf von Elisabeth nur über das Reiten, was das darin bedeutete. Mir war nicht klar, wie viel es gibt. Irgendwann stellte sich raus, ja, ich schreibe jetzt über diese Zeit, wo sie immer nach England gefahren ist, über diese 8 Jahre. Und dann habe ich eben gemerkt, also 2 Möglichkeiten. Entweder ich bleibe sehr viel mehr an der Oberfläche, erzähle so, was an Sachen passiert ist. Oder aber ich kann das wirklich so ausloten, wie mir das die Quellen bieten und wie das nie wieder bei irgendeiner Person höchstwahrscheinlich passieren muss. Ich dachte, das ist eine einmalige Sache, das wirklich so genau zu machen. Und die 3-4 Male, wenn ich aus literarischen Gründen dann was verändert habe, die haben mich wirklich im Nerv getroffen.
Frau Winkelhofer, Sie beschreiben ja, oder Frau Duwe vielmehr beschreibt in Ihrem Roman ja eine Kaiserin Elisabeth, die sich wirklich schon viele Freiheiten nimmt und ihrer Wege geht, seit längerem schon. Grundlage dafür war aber das, womit Ihr Buch, Ihr erster Teil der Biografie endet, nämlich die Vollmacht vom 24. August 1865. Worum ging es da?
Das ist ein ganz außergewöhnliches Dokument einer Frau im 19. Jahrhundert, wo sie von ihrem Ehemann quasi die Entscheidung über ihr eigenes Leben für sich in Anspruch nimmt. Sie möchte selbst entscheiden, wer ihre Umgebung ist. Sie möchte entscheiden, wie ihre Kinder erzogen werden, wer ihr Entourage bietet. Und das ist so wie ein Befreiungsschlag. Und das ist fürs 19. Jahrhundert unglaublich. Fürs 19. Jahrhundert und dafür, dass das gegenüber Kaiser Franz Josef war, einer der mächtigsten Männer seiner
Zeit.
Der
das unterschrieben hat.
Also damit bricht sie wirklich mit sehr vielen Dingen. Und auch da müssen wir wieder die Personen rundherum sehen. Das hätte sie auch nur bei einem Kaiser Franz Josef machen können. Also deswegen meine Interpretation auch immer, den Sissi-Mythos gäbe es nicht ohne den Ehemann, weil sie brauchen den Gegenpart, der das auch ermöglicht. Deswegen ist es für mich auch eine der ganz, ganz großen Liebesgeschichten, dass, also wenn ich einen Menschen so sehr liebe, dass ich ihm Freiheit gebe, dass ich in Kauf nehme, dass meine männliche Umgebung sehr schlecht über mich spricht, und das ist ja auch immer sehr interessant, in den Tagebucheintragungen findet man immer so Dinge wie der arme Kaiser mit seiner Frau, der gepeinigte Kaiser. Er hat das selbst nie so empfunden. Aber allein, dass das möglich ist an einem Königshaus im 19. Jahrhundert, ist unglaublich. Und genau darin wurzelt auch dieser Mythos Elisabeth, der uns heute noch begeistert. Also dieses Ultimatum von 1865 ist einerseits ihr Befreiungsschlag und zeigt andererseits, dass wir hier einen hochinteressanten Mann als Kaiser auf der anderen Seite haben. Und das wird mir ein bisschen zu wenig herausschauen, weil könnten Sie sich das vorstellen, am preußischen Königshof?
Ja, überhaupt also, nicht. Das war wirklich ein Phänomen, dass Franz Josef sich damit hat rumkommen lassen. Und ich habe zuerst auch mal gedacht, das ist vielleicht, weil die so krank geworden ist, dass sie einfach der Sache nicht gewachsen war, dass er wusste, er kann das nicht von ihr verlangen. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe und drüber nachdenke, desto mehr würde ich sagen, der hat die wahnsinnig geliebt und das war ihr großes Glück.
Ja, es war eine sehr selbstlose Liebe, was auch ganz spannend ist zu dieser Zeit. Und ich würde wirklich sagen, so romantisch das klingt, dieser Sissi-Mythos ist von der Liebe eines Mannes getragen. Das hätte ganz anders ausgehen können. Schönheit hin oder her, interessante Persönlichkeit hin oder her, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und das belegt wieder, kein Mensch ist eine Insel und man muss immer die Menschen in ihrem Spannungsfeld und im eingebettet in ihre Umgebung sehen können.
Also eine zwiespältige, komplizierte Figur, an der wir jetzt viele verschiedene Facetten auch entdeckt haben. Und ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Sissi, der Roman von Karin Duwe, und Sissis Welt, die Biografie von Frau Winkelhofer. Der Roman und die historische Biografie zeigen viele bislang weniger bekannte Facetten einer äußerst vielschichtigen Persönlichkeit. Und sie erzählen von verschiedenen Phasen im Leben der einstigen Kaiserin von Österreich-Ungarn. Der zweite Teil von Martina Winkelhofers Biografie erscheint unter dem Titel Sissis Welt im September 2023. Vielen Dank, Karin Duwe und Martina Winkelhofer. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.